Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen unseren Gottesdienst für einen kleinen Moment unterbrechen. Denn soeben kam die Meldung, dass Papst Franziskus gestorben und wir hoffen auferstanden ist.
Der Tod von Papst Franziskus löst weltweit in Politik und Kirche eine große Betroffenheit und Würdigung aus.
Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Papst Franziskus ist an diesem Ostermontag in aller Frühe verstorben.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Mit dem Tod des Papstes beginnt in der katholischen Kirche eine ganz besondere Zeit. Die Zeit zwischen den Päpsten. Sie ist voll von uralten Riten, wenn über 130 Männer, abgeschottet von der Außenwelt, ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche wählen sollen.
Wir sind Susanne und Tobias und begleiten euch genau durch diese Zeit zwischen den Päpsten, bis es einen neuen Papst gibt.
Und heute lassen wir euch zu Wort kommen. Wir widmen uns euren Fragen, die ihr uns in den vergangenen Tagen per Mail geschickt habt. Vielen, vielen Dank für dieses riesige Feedback und wir sagen es direkt zu Beginn. Bitte schreibt uns weiter an studio@domradio.de. Wir sammeln eure Fragen und machen spätestens nach dem Konklave wieder eine FAQ-Folge.
Und wir haben alle eure Fragen und Rückmeldungen gelesen und mussten für diese Folge eine Auswahl treffen. Wenn eure Frage also nicht dabei ist, bitte nicht enttäuscht sein. Mindestens eine FAQ-Folge kommt noch.
So, wir wollen aber nicht zu viel Zeit verplempern, sondern gehen direkt rein. Erinnerst du dich noch an Kardinal Becciu?
Ja klar, natürlich. Es war zweimal schon bei uns Thema. Er war wegen eines Finanzskandals im Vatikan verurteilt worden und Franziskus hat ihn seiner Privilegien als Kardinal beraubt und damit auch festgelegt, dass er nicht mitwählen darf, wenn der neue Papst gewählt wird.
Spoiler, er sah das anders und hat gesagt, Papst Franziskus hätte ihn rehabilitiert. Den Heiligen Vater können wir jetzt nicht mehr fragen. Nach einigen Diskussionen unter den Kardinälen hat Becciu aber eingelenkt und sich freiwillig zurückgezogen.
Sagt man, ne?
Ja, in der Tat, so sagt man. Und zu einem ähnlichen Fall haben wir auch eine Frage bekommen von Schwester Christa Monika. Nämlich, was passiert mit Kardinal Philippe Barbarin und den Kollegen mit ähnlich gelagerten Fällen.
Ja, für alle, die Kardinal Barbarin nicht kennen, der war der Erzbischof von Lyon und ihm wurde vorgeworfen, dass er von Missbrauchsfällen in seinem Bistum, also seinem Verantwortungsbereich, gewusst hat, aber sie nicht bei der Polizei angezeigt hat, heißt es.
Ja, und das Besondere war, Kardinal Barbarin ist verurteilt worden zu 6 Monaten auf Bewährung. Er hat dann seinen Rücktritt angeboten, aber der Papst hat gesagt, nö, das Urteil ist in erster Instanz. Der Kardinal geht in Berufung und bis das Urteil rechtskräftig ist, gilt die Unschuldsvermutung.
Und tatsächlich ist Barbarin am Ende vom nächsthöheren Gericht freigesprochen worden.
Nach diesem Urteil hat der Papst sein Rücktrittsangebot dann aber angenommen. Barbarin ist also kein Erzbischof von Lyon mehr, aber noch Kardinal. Wir haben unseren Vatikanexperten Ulrich Nersinger gefragt, was bedeutet das fürs Konklave? Darf Barbarin jetzt mitwählen oder nicht?
Durch das Papstwahldekret sind die Kardinäle gehalten, jeden, dem das Kardinalat genommen worden ist oder der noch Kardinal ist, aber in seinen Rechten der Papstwahl beschnitten worden ist, auf keinen Fall zuzulassen. Das ist eine ganz ausdrückliche Anordnung des geltenden Papstwahldekretes.
Weil er ja immer noch Kardinal ist und niemand ein Papier gefunden hat, auf dem Franziskus ihm die Rechte weggenommen hat, darf Barbarin demnach mitwählen. Und ich glaube, wir können gleich bei Ulrich Nersinger bleiben. Philipp fragt, was wäre passiert, wenn Franziskus gestorben wäre, als Benedikt noch am Leben war? Also wenn der Papst im Ruhestand den aktiven Papst überlebt, könnte man sich ja fragen, ob Benedikt dann automatisch hätte übernehmen können oder müssen.
Das wäre völlig bedeutungslos gewesen, denn der emerierte Papst spielt in dem Konklave oder in dem ganzen Prozess keine Rolle.
Also so, als wenn Papst Benedikt nicht zurückgetreten, sondern gestorben wäre.
Und nicht nur Fragen haben wir bekommen, sondern auch wichtige Hinweise, zum Beispiel, als wir über Papst Franziskus und sein Wirken gesprochen haben.
Ja, Thomas hat uns geschrieben. Als erster Papst hat Franziskus nicht nur über oder auch mit Menschen anderer Religionen gesprochen, sondern zusammen mit einem wichtigen Vertreter des Islam ein wegweisendes Dokument zum christlich-islamischen Dialog verabschiedet. Das war schon sehr besonders. Auch seine Enzyklika, also seine Lehrschrift Fratelli Tutti, nimmt drauf Bezug. Es würde mich freuen, wenn sein Engagement auch in diesem Bereich eine Würdigung finden würde. Ja, das schreibt Thomas.
Ja, und dem können wir wenig hinzufügen, ne, Susanne? Ja. Es ist noch nicht lange her, da haben wir hier im Domradio gesprochen mit Dirk Ansorge, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Mit ihm haben wir gesprochen über die Bedeutung des interreligiösen Dialogs im Pontifikat von Papst Franziskus.
Ja, und Professor Ansorge sagt, dass die Bewahrung der Schöpfung sich in dieses umfassende Wirken einordnet, genau wie das Eintreten für die Armen. Das sind die Themen schlechthin für Franziskus gewesen, aber auch der interreligiöse Dialog. Und Franziskus hat in den verschiedenen Religionen Mitstreiter für genau das Anliegen gesehen.
Und das zentrale Dokument für den Dialog mit dem Islam ist laut Dirk Ansorge das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen, Fratelli Tutti. Aber dennoch kommt dieses Thema in nahezu allen seinen Schriften vor, sagt der Professor.
Das legt sich auch nahe, weil wir ja in einer globalisierten Welt leben. Das Christentum besteht nicht mehr alleine, sondern immer im Austausch mit anderen Religionen.
Ja, und nach diesem Blick in die jüngere Vergangenheit wagen wir noch einen Blick in Richtung mögliche Themen vor dem Konklave.
Ja, Jessica hat uns etwas in diese Richtung geschickt. Sie schreibt, die Kirche kämpft mit Priestermangel. Viele sehen einen Zusammenhang mit dem Zölibat. Gibt es Kardinäle, die hier eine Reform für möglich halten?
Weil in der katholischen Kirche ist es ja so, dass Priester nicht heiraten dürfen, zumindest in aller Regel. Und diese Art zu leben ohne Partnerin oder Partner nennt man Zölibat.
Und in den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder mal Überlegungen, Vorstöße, ob man dieses oder diesen Zölibat, so heißt es ja ganz korrekt, nicht freiwillig macht.
Also der Vorschlag: Wer als Priester nicht heiraten will, muss das nicht, aber wer es möchte, darf. Man würde da quasi die geltende Ausnahme zur Regel machen.
Und wir haben unseren Chefredakteur Renato gefragt, ob beim Konklave auch Kardinäle dabei sind, die so eine Änderung befürworten würden.
Ob es uns in Deutschland und Europa gefällt oder nicht, im weltkirchlichen Kontext ist das eine absolute Randmeinung. Und das haben wir ja zum Beispiel auch bei den Synoden in den letzten Jahren gemerkt. Leute, die solche Forderungen stellen, die sind leider schnell unten durch. Das kommt medial gut an, wenn zum Beispiel ein Bischof sagt, Zölibat sollte freiwillig werden. Aber wenn sich jetzt ein Kardinal offen vor die Generalkongregation stellen würde und sagt, ich will das, dann hat er keine Chance, den Job zu bekommen.
Und wäre damit dann raus. Da fällt auch mal wieder auf, wie groß und vielfältig diese Kirche ist. Und was wir hier bei uns diskutieren, ist auf der anderen Seite der Erdkugel überhaupt gar kein Thema.
Stimmt. Und was bei uns im Domradio kürzlich aber ein Thema war, war die Aussage von Julia Klöckner, der damals frisch ernannten Bundestagspräsidentin. Julia Klöckner ist ja Katholikin und sie hat mit ihrem Interview für heftige Diskussionen gesorgt.
Ja, grob zusammengefasst hat sie gesagt, dass sie sich für ihre Amtszeit eine starke kirchliche Stimme wünscht, aber bitteschön nicht zu jedem politischen Thema. Unsere Social-Media-Redakteure haben sich damals gedacht, prima, stellen wir mal zur Diskussion in unsere Kanäle. Und dann Dominik Becker aus der Domradio-Social-Media-Redaktion ging's los.
Ja, es gibt tatsächlich jede Menge Kommentare nach unserem Posting. Das war Anfang April, die da zusammengekommen sind. Also da hat Julia Klöckner offenbar einen Nerv getroffen. Sie bekommt auf der einen Seite sehr, sehr viel Gegenwind. Aber es gibt hier und da auch Zustimmung. Ich habe mir mal die Kommentare angeguckt und mir für euch ein paar rausgesucht. Erna schreibt zum Beispiel, durch Äußerungen wie diese disqualifiziert sich diese Politikerin und ist eine Fehlbesetzung für dieses wichtige Amt im Staat. Heinz schreibt, Kirche muss sich in die Tagespolitik einmischen aufgrund des Evangeliums und aufgrund der Geschichte, denn schon einmal haben die Kirchen geschwiegen. Günther, der stützt oder unterstützt die Aussage von Julia Klöckner so ein bisschen. Ich glaube, vielen hier ist der Unterschied zwischen Tagespolitik und echten Grundsatzfragen nicht klar. Frau Klöckner liegt richtig. Michael schreibt, es ist anmaßend, den Kirchen oder anderen Organisationen zu sagen, wozu sie etwas sagen dürfen oder wozu nicht. Und das aus dem Mund der Bundestagspräsidentin, das geht gar nicht und zeigt, dass sie eine Fehlbesetzung ist. Der letzte Kommentar, den ich euch rausgesucht habe, der ist von Iris. Die Politik soll aufhören, der Kirche zu sagen, was sie soll oder oder nicht, die Kirche bleibt eine legitime Stimme innerhalb der Bevölkerung.
Soweit der Dominik. Ja, darf sich Kirche zu politischen Themen äußern oder nicht? Eure Meinungen haben wir gehört. Die reichen von, ja, können wir unterschreiben, bis zur absoluten Ablehnung.
Also ein wirklich breites Stimmungsbild. Heribert Brandl, er ist Kolumnist bei der Süddeutschen. Der ordnet das Thema für uns so ein.
Ja, ich denke, da irrt Frau Klöckner. Ich glaube, dass Frau Klöckner die Aufgabe der Kirchen und die biblische Tradition verkennt. Das Evangelium ist politisch, die Bergpredigt ist politisch, die Propheten sind politisch.
Ganz klare Meinung hat er da also. Ja, und das waren sie. Eure Fragen an uns von euch. Wir hoffen, wir konnten die ein oder andere beantworten. Wir kommen zum Abschluss unserer FAQ-Folge noch zur Konstante unseres Konklave-Podcasts, nämlich zu dem Blick auf die verschiedenen Kandidaten. Die Kardinäle Parolin, Pizzaballa, Tagele haben wir schon vorgestellt mit domradio.de-Chefredakteurin Nardo. Heute nehmen wir Ghana in den Fokus und dort den Kardinal Peter Turkson. Renato, ein Mann der theologischen Mitte?
Kann man sagen, der war unter Papst Franziskus eine Zeit lang quasi Minister, also hat ein Dikasterium geleitet für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Das ist ein ausgleichender Typ, das ist auch einer, der zum Beispiel den Vatikan bei so großen Konferenzen immer vertreten hat. Also es war Tradition, dass der jedes Jahr zum Weltwirtschaftsforum nach Davos gefahren ist. Gegen ihn spricht, dass er von diesem Posten des Dikasteriumsleiters entfernt wurde. Auch da müssen wir mal wieder so in die Gerüchteküche in den Nebel schauen, weil es da keine offiziellen Informationen gibt. Es gibt Leute, die sagen, dass er nicht so wirklich die großen Führungsfähigkeiten hat, dass das organisatorisch ein bisschen chaotisch gelaufen ist, dass er seinen Laden nicht in den Griff bekommen hat. Ob das jetzt nur stimmt, weiß ich nicht, aber man kann definitiv sagen, er sitzt nicht mehr auf dem Posten, auf dem er eine Zeit lang gesessen hat.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist er weder extrem konservativ noch ultra progressiv. Ist er denn dann so ein Allrounder?
Also ich würde sagen, das ist so ein typischer Amtsträger. Der macht das, was ihm gesagt wird. Der ist nett, der ist freundlich, der tut sich jetzt nicht in die eine oder andere Richtung hervor. Und ich muss langsam aufpassen, dass ich nicht zu negativ rede, weil das sind ja alles nette Leute. Ich finde ihn leider ein bisschen langweilig. Also ich saß zwei, dreimal in Vorträgen, die er gehalten hat. Da muss man schon manchmal fast die Augen offen halten, dass man da weiter mitkommt. Und ich weiß nicht, ob das für einen Papst so angemessen wäre. Auf der anderen Seite die Grundidee, einen Afrikaner als Papst zu haben, die finde ich großartig. Und bei Benedikt zum Beispiel haben wir ja auch gesehen, dass es nicht wirklich darauf ankommt, welchen Ruf die Menschen als Kardinal hatten, sondern dass man sich ja auch so ein bisschen neu erfinden kann. Und Afrika und Asien sind die Weltregionen, wo die Kirche wächst, ja, wo die Kirche extrem wächst. Bei uns in Europa und auch in Amerika geht es zurück und es geht ja nicht nur um uns und auch ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass die Kirche in anderen Weltregionen auch Verantwortung übernimmt. Und auch alleine, wenn man sich das mal vorstellt, ich habe ja auch schon über die Kraft der Bilder gesprochen, wenn man sich vorstellt, dass es Fotos gibt mit einem schwarzen Papst drauf, das finde ich grundsätzlich großartig und vielleicht auch wichtiger als die einzelne Person, die es dann wird.
Kardinal Turkson ist dann wahrscheinlich maximal ein Außenseiter-Tipp?
Kann man so sagen, ja.
Ja, vielen Dank, Renato, unser Chefredakteur. Morgen, Freitag, schauen wir uns dann mal einen Kanadier an, nämlich Michael Czerny.
Es ist ein spannender Typ, Flüchtlingsgeschichte, hat sich sein Brustkreuz, sie tragen ja alle so ein großes Kreuz auf der Brust, nicht aus Gold oder Silber machen lassen, sondern aus dem Holz eines Flüchtlingsbootes.
Interessant. Thema morgen. Bis dann.
Tschüss.
Wenn ihr jetzt noch etwas auf dem Herzen habt oder eine Frage zum Papst oder zur Wahl, meldet euch einfach per Mail an studio@domradio.de.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns weiter, abonniert uns oder lasst eine Bewertung da. Morgen geht's übrigens weiter mit einer regulären Folge auf dem Weg zum Konklave.
Wir sprechen dann über die deutschsprachigen Kardinäle und die kommen unter anderem aus Luxemburg, Schweden, Brasilien. Danke fürs Zuhören und bis morgen, sagen Susanna und Tobias.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.